Zu dieser Sendung begrüßt Sie Gabi Fröhlich. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Geweihtes Leben nennt man in der Kirche die Lebensformen, die sich mit den drei Gelübden Armut, Ehelosigkeit und Gehorsam ganz radikal an Jesus Christus festmachen. Einst haben die gottgeweihten Männer und Frauen die Kultur Europas entscheidend mitgeprägt. Doch heute scheinen sie für die Gesellschaft kaum noch eine Bedeutung zu haben. Man versteht auch nicht mehr, warum und wozu jemand freiwillig auf eine glückliche Partnerschaft, auf freie Willensentscheidungen und auf die Güter dieser Welt verzichten sollte. Papst Franziskus hat für dieses Kirchenjahr ein Jahr des geweihten Lebens ausgerufen. Dabei geht es zum einen darum, in Zeiten der Krise darüber nachzudenken, wie gottgeweihtes Leben aktuell aussehen und was es der Welt von heute geben kann. Aber vor allem geht es auch darum, diese Berufungsform wieder neu zu würdigen. Denn ohne die gottgeweihten Männer und Frauen sähe die Kirchengeschichte völlig anders aus. In der Sendereihe Spiritualität sind wir dem Aufruf des Papstes nachgekommen mit einer Serie zum Jahr des geweihten Lebens. Diese Reihe gestaltet für uns Professor Dr. Christoph Ohly. Er ist Priester, Kirchenrechtler in Trier und selbst mit einer Gemeinschaft des gottgeweihten Lebens eng verbunden, nämlich mit den Cruzadas de Santa Maria. Das ist eine aus Spanien stammende Frauengemeinschaft, ein sogenanntes Säkularinstitut. Und genau um diese Form des geweihten Lebens, die Säkularinstitute, geht es heute. Und dafür begrüße ich nun ganz herzlich Professor Dr. Christoph Ohly. Herzlich willkommen, Professor Ohly.
Grüß Gott, Frau Fröhlich, ich grüße Sie.
Professor Ohly, Sie haben vor gut 10 Jahren mit ein paar anderen Priestern die Priestergemeinschaft Pater Tomás Morales gegründet. Sie ist benannt nach dem spanischen Jesuiten, der das Säkularinstitut Cruzadas de Santa Maria um 1960 herum ins Leben gerufen hat. Das ist ja eine Gemeinschaft von Frauen. Wie sind Sie denn ganz persönlich damit bekannt geworden?
Ganz konkret durch den priesterlichen Dienst. Ich habe damals in München, wo das Institut eine Niederlassung hat, eben noch Kirchenrecht studiert und habe dann auch über andere Priester und Seminaristen, die schon mit den Crusaders in Kontakt standen, eben dann auch mal eine heilige Messe übernommen. Und dadurch ist der Kontakt gewachsen. Dann hat man gemeinsame Aktivitäten, pastorale Aktivitäten unternommen, Vorbereitungen auf Weltjugendtage. Und dadurch wuchs auch das Verständnis, was das eigentlich ist, ein Säkularinstitut. Ich muss ehrlich sagen, ich kannte das bisher nur aus der Theorie, durch das Kirchenrecht, weil das ja auch eine Rolle spielt. Aber dann ist es nochmal was anderes, wenn man wirklich auch konkrete Menschen erlebt, die mit so einer Einrichtung ganz persönlich von ihrem Lebenszeugnis her verbunden sind. Und da heraus hat sich dann, weil Sie das gerade ansprachen, dann auch unter den Priestern, das sind Diözesanepriester, ich gehöre ja auch zur Diözese Köln, der Gedanke so aufgetan, wie wäre das, wenn auch wir etwas für uns tun, dass wir nicht nur in unserem Dienst versuchen, die Aktivitäten der Crusaders zu unterstützen, sondern auch die eigene priesterliche Berufung. Und dieser Gedanke, sich ein wenig zusammenzuschließen, regelmäßig zusammenzukommen für Einkehrtage, für Exerzitien, auch für das mitbrüderliche Gespräch, für die geistliche Begleitung, hat dann ebenso seinen Ursprung darin dann gefunden, eine Gemeinschaft ins Leben zu rufen. Und ja, wir versuchen das wirklich treu durchzutragen, solche Treffen, solche Veranstaltungen, die versuchen auch der eigenen priesterlichen Berufung eine Hilfe zu sein. Und ich glaube, im Rückblick auf diese 10 Jahre kann ich sagen, da sieht man, was so aus einem kleinen Urgedanken wachsen kann. Das ist sicherlich etwas, was auch so unter der Eingebung des Heiligen Geistes zu verstehen ist. Alles, was zur Förderung geistlicher Berufungen beiträgt.
Dazu gehören eben auch diejenigen, die sich in Säkularinstituten in der Nachfolge Jesu Christi festmachen. Was das ganz genau bedeutet, Säkularinstitute, das werden Sie uns heute vorstellen, Professor Ohly, eben auch aus Ihren ganz persönlichen Beobachtungen heraus. Sie haben da ja persönlich dann jetzt ganz viele Berührungspunkte auch dazu. Sie haben uns in früheren Sendungen vor allem die eher klassischen Formen des geweihten Lebens vorgestellt, zum Beispiel eben die Orden. Heute geht es also um diese eher moderne Lebensform des geweihten Lebens, die Säkularinstitute. Und da hören wir jetzt zunächst einmal, was Sie da für uns zusammengetragen haben.
Gerne, ja. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben gerade den Begriff schon gehört, Säkularinstitut. War das Ihnen vorher schon ein Begriff? Haben Sie da schon einmal im Vorhinein etwas von vernommen? Vielleicht meinen manche, wenn sie diesen Begriff hören, dass es sich dabei um ein weltliches Institut handelt, weil säkular nach weltlich klingt. Oder andere denken hingegen, dass damit wohl nichts Kirchliches gemeint sein kann, weil es Institute doch nur in den Geistes- und Naturwissenschaften der Universitäten und Forschungseinrichtungen gibt. Also konkret die Frage, was haben Säkularinstitute mit dem Jahr des geweihten Lebens zu tun? Dieser Frage wollen wir heute in unserer Sendereihe zu diesem besonderen Jahr in der Kirche nachgehen. In unseren vorausgehenden Sendungen haben wir immer wieder darauf hingewiesen, dass das gottgeweihte Leben in der Kirche nicht allein die traditionellen Orden umfasst. Nein, dazu gehören ebenso die Kongregationen, die ja Thema der letzten Sendung waren. Aber auch die Eremiten, die gottgeweihten Jungfrauen oder auch neuere Formen des geweihten Lebens, wie es sich in den neuen geistlichen Gemeinschaften auftut. Sie alle sind Zeichen eines geistgewirkten, lebendigen Wachstums jenes Glaubensbewusstseins, das Getaufte bewegt, sich mit ihrem Leben Gott ganz zu schenken und den Dienst der Verkündigung und der Liebe an den Menschen unserer Zeit zu vollziehen. Zu all diesen vielfältigen Formen, denen wir in unserer Sendereihe nachgehen und die wir immer wieder auch durch den Blick auf besondere Heilige des geweihten Lebens bereichern wollen, gehören auch und vor allem die sogenannten Säkularinstitute. Das sind Gemeinschaften von Christen, Frauen oder Männer, die ihrer Weihe an Gott nicht in einem eher abgeschiedenen Teil eines Klosters, wie zum Beispiel bei den Orden, oder einer klosterähnlichen Gemeinschaft, wie bei den Kongregationen, nachgehen, sondern in einem weltlichen Beruf und unter den Bedingungen der Welt stehen. Wir sprechen hier gerne auch von der Weihe in der Welt, die sie als Getaufte und Gefirmte zu leben sich bemühen. Wie das konkret aussieht und welche Formen das annehmen kann, das wollen wir uns im Folgenden ein wenig näher anschauen und dadurch vielleicht auch unseren Blick gegenüber den verschiedenen Formen des geweihten Lebens noch einmal weiten. Tun wir dies aber nicht, ohne zuvor unser Nachdenken mit dem Gebet für die Mitglieder der Säkularinstitute sowie mit dem Gebet für einen notwendigen Nachwuchs auch in unserer Zeit zu verbinden. Legen wir dieses Anliegen noch vor Beginn unserer Überlegungen dem Herrn ans Herz, indem wir die Gaben des Heiligen Geistes für all jene erbitten, die Gott zu einem geweihten Leben in Kirche und Welt berufen möchte. Und heute besonders für die, die er in ein Säkularinstitut der Kirche berufen möchte. Liebe Hörerinnen und Hörer, von ihrer kirchenrechtlichen Anerkennung her gibt es die Säkularinstitute nun fast 70 Jahre in der Kirche. Am 2. Februar 1947 ordnete Papst Pius XII. Mit der apostolischen Konstitution Pro Vita Mater Ecclesia die bis dahin neu gewachsenen Gemeinschaften in das kanonische Recht der Kirche ein. Deren Mitglieder hatten insbesondere im 19. und 20. Jahrhundert mit Hilfe verschiedener neuer Vereinigungen Wege gesucht, sich durch private Gelübde Gott zu weihen und gleichzeitig in der Welt für den Aufbau des Reiches Gottes zu arbeiten. Die beiden im darauf folgenden Jahr veröffentlichten Dokumente des Papstes ergänzten dann diese Konstitution durch lehrhafte Überlegungen zur Welthaftigkeit und durch die Zusammenfassung der geltenden Bestimmungen zur praktischen Handhabung seitens der Bischöfe. Das, was in diesen beiden Jahren 1947 und 1948 kirchenrechtlich normiert wurde, eröffnete dann in der Folgezeit eine weitreichende Entwicklung der Säkularinstitute. Dies zeigte sich zum einen in ihrer Ausbreitung. Heute existieren in der Kirche ungefähr 200 anerkannte Säkularinstitute, die wiederum circa 40.000 Mitglieder umfassen. Zum anderen hat eine Vielzahl von kirchlichen Dokumenten zu einer inhaltlichen Vertiefung im Verständnis der oft als Weltinstitute oder Weltgemeinschaften bezeichneten Säkularinstitute geführt. Dazu gehört zunächst das Dekret Perfectae Caritatis des Zweiten Vatikanischen Konzils, das unter anderem die Wesenselemente der Säkularinstitute benennt und diese in Abgrenzung zu den Orden als ursprüngliche Berufung und Lebensform würdigt. Aber auch die Normen des Kirchlichen Gesetzbuches von 1983 zählen die Säkularinstitute nun zusammen mit den Orden und Kongregationen zu den sogenannten Instituta Vitae Consecrate, also als Institute des gottgeweihten Lebens. Aber auch weitere Zusammenkünfte und Dokumente der vergangenen Jahrzehnte haben zu einem tieferen Verständnis der Säkularinstitute beigetragen. Unter ihnen vor allen Dingen die 9. ordentliche Vollversammlung der Bischofssynode vom Oktober 1994 mit dem nachsynodalen Schreiben Vita Consecrata des heiligen Papst Johannes Paulus II. In Übereinstimmung mit Artikel 11 des Dekrets Perfectae Caritatis aus dem Zweiten Vatikanischen Konzil definiert sich heute ein Säkularinstitut als eine Gemeinschaft des geweihten Lebens von Männern oder von Frauen, in welcher in der Welt lebende Gläubige nach Vollkommenheit der Liebe streben und sich bemühen, zur Heiligung der Welt vor allem von innen her beizutragen. Und die Welt, die hier beschrieben wird, umfasst all jene Bereiche, in denen der Mensch lebt und wirkt. Die Arbeit, die Gesellschaft, die Kultur, Politik, Wirtschaft, Freizeit. In sie drängt das Mitglied des Säkularinstituts durch das private, berufliche und kirchliche Leben ein, um, so sagt es das Schreiben von Johannes Paul II., auf diese Weise innerhalb des kulturellen, wirtschaftlichen und politischen Lebens Sauerteig der Weisheit und Zeugen der Gnade zu sein. Ziel ist es also, der Kirche je nach der spezifischen Gabe eines jeden Instituts eine ausgeprägte Präsenz in der Gesellschaft zu gewährleisten. In der Zusammenführung dieser Quellentexte, die wir gerade benannt haben, lassen sich zwei Wesenselemente des Säkularinstituts ausmachen. Zwei Wesenselemente, die wiederum durch zwei grundlegende Dimensionen erweitert werden. Worin liegen diese Wesenselemente, die uns das Verständnis des Säkularinstituts erleichtern können? Wesenhaft ist für das Mitglied eines Säkularinstituts einerseits die Weihe, die Consecratio, und zwar als wahre und vollkommene Verpflichtung auf die evangelischen Räte, sprich Gehorsam, Armut und Ehrlosigkeit. Die Art und Weise, wie dieses Gelübde übernommen wird, wird unter Wahrung des Weltcharakters durch die jeweiligen Konstitutionen festgelegt. Der Getaufte, der Gefirmte, übergibt sich damit mit seinem ganzen Leben an Gott und stellt sich so seinem Willen und seinem Dienst zur Verfügung. Mit dieser Consecratio haben wir also ein Element, das dem eines Geweihten in einem Orden oder in einer Kongregation ähnelt. Er bindet sich oder sie bindet sich mit dem Gelübde an Gott selbst und verspricht, ihm ganz nachzufolgen. Zu dieser Weihe, zu dieser Consecratio, kommt aber dann ein zweites wichtiges Element hinzu, dass wir die Welthaftigkeit, die Säkularitas nennen, die als spezifische Eigenschaft der Säkularinstitute zu sehen ist. Denn die Mitglieder leben in der Welt und bemühen sich, diese auch mit den Mitteln der Welt zu heiligen. Das bedeutet, dass die Weihe oder sagen wir das Gelübde sie nicht aus dem Leben von Kirche und Welt herausnimmt und ihnen einen spezifischen, zumeist abgesonderten Ort ihrer Heiligung zuordnet, wie dies vor allem zum Beispiel in den kontemplativ ausgerichteten Ordensgemeinschaften der Fall ist. Im Gegenteil, die Weihe bindet die Mitglieder der Säkularinstitute noch stärker in die Kirche und die Welt hinein. Sie umfängt und bestärkt die allgemeine Verantwortung jedes Getauften für die Anliegen der Kirche und der Welt mit dem Siegel der geweihten Inanspruchnahme durch Gott. Beide Grundkonstanten, also die Weihe und diese Welthaftigkeit, werden dann ergänzt durch die Dimension des Apostolates. Denn die Weihe sucht ihre Verwirklichung in der Mitarbeit am Aufbau des Reiches Gottes, die zumeist in einem weltlichen Beruf vollzogen wird. Das Apostolat ist so bestrebt, wie ein Sauerteig alles mit dem Geist des Evangeliums zu durchdringen, und zwar zur Stärkung und zum Wachstum des Leibes Christi, der die Kirche ist. Das kann geschehen in einem weltlichen Beruf, in einer pädagogischen Einrichtung, als Lehrer, als Lehrerin. Das kann in einem Beruf an der Universität geschehen. Das kann in einem anderen erzieherischen Beruf oder in einem eher karitativ ausgerichteten Beruf geschehen. Immer geht es darum, durch den konkreten weltlichen Beruf in dessen Rahmen Christus zu bezeugen, den Glauben zu bezeugen und somit ein Apostel Jesu Christi zu sein. Die Bindung an die konkrete Gemeinschaft regelt schließlich die Konkretisierung von Welthaftigkeit und Apostolat. Es kann eine enge Bindung durch die Festlegung zum Beispiel des Arbeitsplatzes, des Arbeitsumfangs oder Ähnliches vorliegen. Das bestimmt dann das Institut. Eine weniger enge Bindung eröffnet hingegen eine größere Autonomie in den Fragen der weltlichen Realisierung der Berufung und betrifft zumeist nur den religiösen und geistlichen Bereich. Deshalb gibt es bei den Säkularinstituten, ähnlich wie bei den Orden und Kongregationen, auch gemeinschaftseigene Regeln, die sogenannten Statuten, die von den Mitgliedern festgelegt und zumeist vom zuständigen Diözesanbischof oder, wenn es sich um ein Säkularinstitut päpstlichen Rechts handelt, vom apostolischen Stuhl genehmigt werden. In der Regel umgreifen diese Statuten auch die Frage der Gelübde nach den evangelischen Räten der Armut, der Ehelosigkeit und des Gehorsams, die zunächst auf Zeit, das heißt als zeitliche Gelübde, dann aber für das ganze Leben als ewige Gelübde abgelegt werden. Andere Elemente, die wir zum Beispiel bei den Ordensgemeinschaften finden, werden hingegen bewusst nicht vollzogen. So zum Beispiel eine gemeinsame Tracht, ein Habit. Auch dazu gibt es unter den Säkularinstituten inzwischen Ausnahmen, wie wir es zum Beispiel in den Säkularinstituten der Schönstattbewegung sehen können. Dort sind Schwestern durchaus in einem ordensähnlichen Habit zu sehen. Aber in der Regel ist gerade der Habit nicht Kennzeichen der Mitglieder von Säkularinstituten, eben weil sie ihre Weihe ganz in der Welt und unter den Bedingungen der Welt leben wollen. In Deutschland sind die Säkularinstitute in der sogenannten Arbeitsgemeinschaft der Säkularinstitute in Deutschland vertreten, die ihren Sitz in Fallender hat. Der Arbeitsgemeinschaft sind derzeit 34 deutsche und internationale Säkularinstitute angeschlossen, die Niederlassungen in Deutschland haben. Und diese Arbeitsgemeinschaft ist wiederum ein Teil der sogenannten Weltkonferenz der Säkularinstitute, die ihren Sitz in Rom hat. Im Jahre 2012 wurde auf der Generalversammlung in Assisi die Französin Nadège Védie zur Präsidentin gewählt, die Generalleiterin des Säkularinstituts Notre-Dame du Travail. Die Arbeitsgemeinschaft der österreichischen Säkularinstitute, die nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil vom damaligen Wiener Kardinal König angeregt wurde, ist heute als Vertretung von 10 Säkularinstituten in Österreich der dortigen Bischofskonferenz zugeteilt und hat ihren Sitz in Wien. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir hatten schon gesagt, dass die Mitglieder der Säkularinstitute in der Regel kein Habit tragen. Das unterscheidet sie mit Blick auf ihre Weihe in der Welt von den Orden und Kongregationen. Ein anderes wichtiges Merkmal der Unterscheidung ist mit der Frage verbunden, in welcher konkreten Lebensform das geweihte Leben und damit die beständige, wechselseitige und vollständige Bindung an das Institut geführt wird. Das kirchliche Gesetzbuch eröffnet dazu drei voneinander verschiedene Möglichkeiten, die dem jeweiligen Charakter des Säkularinstituts gerecht werden wollen. Danach haben die Mitglieder ein Leben unter den gewöhnlichen Bedingungen der Welt zu führen, das als solches entweder alleine, in der Familie oder in einer Wohngemeinschaft mit anderen Mitgliedern verrichtet wird. Jeder von ihnen, egal ob er alleine oder in Gemeinschaft wohnt, ist verpflichtet, am Leben des Instituts tätigen Anteil zu nehmen und die Gemeinschaft untereinander zu wahren. Und zwar durch konkrete Versammlungen, durch Begegnungen, durch das Gebet füreinander und viele andere Formen geistlicher Gemeinschaft. Die Aufzählung, wie wir sie hier im kirchlichen Gesetzbuch vorfinden, vollzieht sich ohne vernehmbare Qualifizierung. Das heißt, die Möglichkeiten, entweder alleine zu wohnen oder eher in Gemeinschaft, erscheinen gleichberechtigt nebeneinander. Wenn wir ein wenig auf die geschichtliche Entwicklung der Institute schauen, dann scheint es aber am Anfang so gewesen zu sein, dass es einen deutlichen Schwerpunkt auf dem Einzelleben gegeben hat. Man wohnte alleine, man arbeitete und kam in der Regel zu entsprechenden Monatstreffen zusammen, um die anderen Mitglieder des Säkularinstituts zu treffen, einen geistlichen Tag zu verbringen und sich gegenseitig in der Berufung zu stärken. In den letzten Jahren, vielleicht in besonderer Weise nach Inkrafttreten des Gesetzbuches, scheint es aber eine Akzentverschiebung zu geben. Das gemeinsame Leben scheint zur gegenseitigen Stärkung der Berufung in der heutigen Zeit immer wichtiger zu werden. Um dies auch ein wenig jetzt anschaulich werden zu lassen, möchte ich im Folgenden zwei Säkularinstitute von Frauen vorstellen, die unterschiedlicher Herkunft sind, aber die beide hier in Deutschland ihre Niederlassung haben.
Aus Anlass des Jahres des geweihten Lebens stehen im Mittelpunkt der Spiritualitätssendung, die Sie gerade hören, die Säkularinstitute. Professor Dr. Christoph Ohly aus Trier stellt uns vor, was Säkularinstitute sind.
Das erste Säkularinstitut, das ich nennen möchte, dass das, was wir soeben betrachtet haben, ein wenig konkret werden lässt, ist das Säkularinstitut mit dem Namen Fraternität Jesus Caritas. Es ist aus dem Charisma des im Jahre 2005 von Papst Benedikt XVI. Selig gesprochenen Charles de Foucault hervorgegangen. Unter den zahlreichen Menschen, die sich von seiner radikalen Nachfolge Christi ansprechen ließen, ist auch jene Frauengruppe zu sehen, die in den 1950er Jahren um Marguerite Poncet entstand. Ohne Trennung von ihrem bisherigen Lebensbereich bemühten sie sich, die Spiritualität de Foucaults im beruflichen Alltag zu leben. So verpflichteten sie sich zur Übernahme der drei evangelischen Räte und schlossen sich zu einer Gemeinschaft zusammen, die im Jahre 1952 als Fraternität Jesus Caritas begründet wurde. Im Jahre 1978 wurde die Associatio Perfectionis der pastoralen Sorge des Bischofs von Bayonne anvertraut. Gemäß einem Gesuch der Generalverantwortlichen und der Billigung der Statuten durch die zuständige römische Kongregation erfolgte am 11. Februar 1996 zunächst die Anerkennung als Säkularinstituts bischöflichen Rechts, im Jahre 2000 dann als Säkularinstitut päpstlichen Rechts. Das heutige Ziel des Instituts ist es, im Berufsleben aus der Spiritualität Charles de Foucaults zu leben. Das bedeutet, kontemplativ, also in der beständigen Gegenwart Gottes lebend, besonders für benachteiligte und ausgegrenzte Menschen in der eigenen Umgebung zu wirken. In dieses Säkularinstitut aufgenommen werden können ledige oder verwitwete Frauen zwischen 25 und 45 Jahren. Ausnahmen von dieser Grundregel sind nur mit Zustimmung der Generalverantwortlichen möglich. In der Frage der Lebensführung sieht das Säkularinstitut grundsätzlich vor, dass die Mitglieder nicht zusammenwohnen. Das Verbleiben am alltäglichen Lebensstandort, des Berufes, der Arbeit, erfasst den Ort der Weihe, an dem Gott auf verborgene Weise mit anderen zusammen in einer demütigen und ehrfurchtsvollen Freundschaft gesucht wird. So heißt es dort, einer Freundschaft, die Solidarität mit allen Menschen lebt und dadurch das Evangelium verkündet. So heißt es in den Statuten. Allerdings wollen die Mitglieder den Weg der Nachfolge durchaus mit anderen zusammengehen. Das heißt, in der sogenannten Fraternität, also einer kleinen örtlichen Gruppe, die in der Regel aus 5 bis 7 Mitgliedern besteht und von einer Verantwortlichen geleitet wird, kommen die Mitglieder einmal monatlich für einen Tag zusammen, zu einer Revision de vie, das heißt zu einer Rückschau auf den vergangenen Monat, als einem geistlichen Tag der Einkehr, der Besinnung, ein Oasentag. Diese Fraternität stellt in vielfacher Hinsicht eine Hilfe für die Verwirklichung der Berufung des einzelnen Mitgliedes dar. Das einzelne Mitglied, das in seiner gewohnten Umgebung wohnt und lebt und doch durch die monatliche Begegnung mit den anderen Mitgliedern Stärkung, Ermutigung, einen Neuaufbruch für den kommenden Monat erfährt. Darüber hinaus nehmen Sie einmal jährlich an einwöchigen Exerzitien teil und zweimal jährlich treffen sich alle Fraternitäten einer Region, um die Kontakte innerhalb des Säkularinstituts zu vertiefen. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, neben diesem Säkularinstitut Fraternität Jesus Caritas, das sich, wie gesagt, insbesondere dadurch bemüht, dass dort geweihte Frauen, die einzeln für sich wohnen, die einmal im Monat zusammenkommen, die gemeinsame geistliche Aktivitäten haben, sich besonders für benachteiligte und ausgegrenzte Menschen in der eigenen Umgebung einsetzen, möchte ich noch das Säkularinstitut nennen, von dem wir bereits am Anfang gesprochen haben, mit dem ich persönlich auch in einer guten Beziehung stehe, nämlich dem recht noch jungen Säkularinstitut mit dem Namen Cruzadas de Santa Maria. Auch hier haben wir eine Gründergestalt, ähnlich wie bei der Fraternität Jesus Caritas. Denn gegründet wurde das Säkularinstitut der Cruzadas de Santa Maria von dem spanischen Jesuiten Pater Tomás Morales, für den inzwischen auch ein Seligsprechungsprozess läuft. Geboren im Jahre 1908, trat er nach seiner juristischen Promotion mit 23 Jahren in das wegen der politischen Situation in Spanien ausgelagerte Noviziat der Jesuiten in Chevetonje in Belgien ein und wurde im Jahre 1942 zum Priester geweiht. 1946 kehrte er nach Madrid zurück und begann mit einer intensiven pastoralen Arbeit unter den Arbeitern der Hauptstadt Spaniens. Er hielt für sie ignatianische Exerzitien, geistliche Vorträge und Einkehrtage und gründete eine Arbeiterbewegung mit dem Namen Hogar del Empleado. Dabei stellte er sich als Priester ganz in den Dienst des gemeinsamen Priestertums aller Getauften, und zwar in der Überzeugung, dass diese einen unverzichtbaren Anteil an der einen missionarischen Sendung der Kirche besitzen. Unter einigen von ihnen wuchs dabei der Wunsch heran, sich durch die Übernahme der evangelischen Räte ganz Gott zu weihen und diese Weihe in der Welt, der Arbeit und der Gesellschaft zu leben. So ging aus diesen Bemühungen zunächst das männliche Säkularinstitut Cruzados de Santa Maria und im Zusammenwirken mit der heutigen Generalleiterin Lidia Jiménez schließlich das weibliche Säkularinstitut Cruzadas de Santa Maria hervor. So sammelten sich seit 1961 geweihte Frauen als Cruzadas in der Erzdiözese Madrid. Am 8. Dezember 1965 erhielten sie durch den Erzbischof von Madrid Alcalá, Casimiro Morcillo, zunächst die Anerkennung als Pia Unio, also als eine fromme Vereinigung. 24 Jahre später errichtete Erzbischof Angel Suquía die Vereinigung als Säkularinstitut bischöflichen Rechts. Und am 13. Mai im Jahr 2000 empfing das bereits in vielen Ländern vertretene Institut des geweihten Lebens die Anerkennung als Säkularinstitut päpstlichen Rechts. Verbunden mit dem durch die Spiritualität des heiligen Ignatius von Loyola und der heiligen Teresa von Avila geprägten Säkularinstitut sind gemäß Artikel 7 der Konstitutionen eine Reihe verschiedener apostolischer Bewegungen, eine Jugend- und eine Familienbewegung, sowie die im Jahre 2004 gegründete Priestergemeinschaft Pater Tomás Morales, die sich aus Diözesanenpriestern zusammensetzt. Mittlerweile sind die Cruzadas de Santa Maria mit ca. 180 Mitgliedern in 18 Diözesen Spaniens, 4 Ländern Lateinamerikas, das heißt Mexiko, Chile, Peru und Kolumbien, sowie in Irland, Italien, in Kamerun und seit 1992 auch in Deutschland vertreten. Neben dem deutschsprachigen Hauptsitz in München gibt es eine zweite Niederlassung in Bonn. Cruzada, was heißt das eigentlich? Das heißt eigentlich Kreuzritterin. Aber es meint nichts Kriegerisches, sondern bedeutet, dass die Mitglieder des Säkularinstituts alles zurücklassen, um in der Nachfolge Jesu Christi in Armut, Ehelosigkeit und Gehorsam das Heiligste, was es gibt, für Christus zu erobern, nämlich die Herzen der Menschen. Und zwar jener Menschen, die sie täglich umgeben, um so zum großen Anliegen der Kirche in unserer Zeit beizutragen, der Neuevangelisierung, Menschen für die Liebe Gottes zu gewinnen. Sie tun dies unter dem mütterlichen Schutz und im Blick auf das Beispiel Mariens und hier vor allen Dingen unserer lieben Frau von Fatima, der sie sich und alle, die mit ihnen verbunden sind, in besonderer Weise übereignen. Das Ziel des Instituts im Dienst Jesu Christi besteht folglich im Bemühen um das Wachstum seiner Mitglieder auf dem Weg der Heiligkeit und in der Liebe, sowie aber auch in der Mithilfe am Heil der Menschen, insbesondere der Jugend. Das geistliche Prinzip kontemplativ in der Aktion durchwaltet das ganze damit verbundene Handeln. Grundgelegt und gefördert wird es deshalb zunächst durch die Pflege eines intensiven inneren geistlichen Lebens, das geprägt ist durch das tägliche Gebet, die Betrachtung, die geistliche Lektüre, jährliche Exerzitien und vor allen Dingen das beständige Leben aus den Sakramenten der Kirche, aus der täglichen Eucharistiefeier, aus der regelmäßigen Beichte. Zugleich begründet sich damit eine prinzipielle Offenheit des Apostolates in Bezug auf jeden Personenkreis und jedes Alter, auch wenn das Institut selbst einen Schwerpunkt auf die pädagogisch-spirituelle Arbeit mit der weiblichen Jugend und der Familie legt, in denen die Zukunft von Kirche und Welt ja begründet liegen. Darauf bezogen orientieren sich die pastoralen Aktivitäten wie Exerzitien, geistliche Begleitung, Ehevorbereitungskurse, Freizeitaktivitäten, Katechese und vieles andere mehr. Für die Verwirklichung dieser Berufung arbeiten die Mitglieder entweder in weltlichen Berufen, in der Erziehung, im Kindergarten, in den Schulen, an der Universität oder in anderen, zumeist pädagogisch geprägten Einrichtungen, oder sie arbeiten in Aufgabenbereichen, die den Erfordernissen des Instituts entsprechen. Gemäß Artikel 35 der Konstitutionen errichtet das Säkularinstitut Niederlassungen, in denen die Mitglieder in Gruppen von nicht weniger als 5 ein gemeinsames Leben führen. Natürlich gibt es auch hier die Möglichkeit, dass eine Cruzada alleine lebt, aber sie unterhält dabei einen ganz engen Kontakt zur Regionalleiterin und zum geistlichen und apostolischen Leben einer solchen Niederlassung. Auch wenn zwei der drei Möglichkeiten zur Lebensführung im Säkularinstitut, wie wir sie im kirchlichen Gesetzbuch kennengelernt hatten, in den Konstitutionen des Instituts Anwendung finden, so ist bei den Cruzadas de Santa Maria ein spürbarer Schwerpunkt auf dem kommunitären Lebensstil auszumachen. Dieser ist jedoch nicht mit einer klösterlichen Einrichtung zu verwechseln. Um auf diesem Hintergrund die Eigenart der geistlichen Berufung der Cruzada als gottgeweihte Berufung in der Welt zu verdeutlichen und gleichzeitig die Bedeutung gemeinschaftlichen Lebens im Charisma ihres Gründers hervorzuheben, spricht das Direktorium des Säkularinstituts auch nicht vom Gemeinschaftsleben, sondern stellt den Begriff des Familienlebens, vita de familia, in den Mittelpunkt. Mit dem geistlichen Bezug auf das Leben der heiligen Familie in Nazareth verbindet die Liebe der einzelnen Cruzada zu Christus wiederum alle untereinander zu einer geistlichen Familie, die sich durch das Vorbild der Gottesmutter und auch des heiligen Josef in der heiligen Familie von Nazareth in Hingabe und Liebe zu ihrem Sohn prägen lässt. Auch wenn jede Cruzada als Mitglied der geistlichen Familie ihrem weltlichen Beruf nachgeht und somit ihre gottgeweihte Berufung ganz in der Welt verwirklicht, kehrt sie jeden Tag stets in den Zusammenhalt der geistlichen Familie zurück, die in der Niederlassung sichtbar wird. Deshalb ist das familiäre Leben sowohl in der Niederlassung, sie wird deshalb auch Nazareth genannt, als auch in den übergreifenden Begegnungen aller Cruzadas innerhalb des Säkularinstituts, internationale, nationale Begegnungen, ein Wesensbestandteil des damit verbundenen Charismas. Das Familienleben ist für alle das Bindeglied der Einheit, die Garantie der Beharrlichkeit und der Schlüssel zur geistlichen Fruchtbarkeit. Und das bedeutet der Einheit untereinander, der Beharrlichkeit in der persönlichen Berufung und der Fruchtbarkeit im apostolischen Wirken. Die Cruzada, das Säkularinstitut, ist also vor allem geistliche Familie, deren Lebensweise von Einheit im gleichen Charisma, aber auch von der Vielfalt in den verschiedenen Mitgliedern verwirklichtes Spiegelbild der einen Kirche ist. Wir können also sagen, wir erleben hier so etwas wie die Kirche im Kleinen. Diese Einsicht versteht sich in Übereinstimmung mit einem Gedanken von Papst Johannes Paul II. Aus einer Ansprache an Ordensleute und Mitglieder der Säkularinstitute aus dem Jahre 1982, als er sagte: Seid überzeugt, dass das Leben in Gemeinschaft, das in Liebe und Abtötung gelebt wird, die beste Hilfe darstellt, die ihr euch gegenseitig gewähren könnt und das beste Gegenmittel gegen alle Versuchungen, die eurer Berufung nachstellen. So Johannes Paul II. Hiermit wird die innere geistliche Verbindung der Mitglieder, die für jedes Säkularinstitut charakteristisch sein soll, auf das Leben in Gemeinschaft hin konkretisiert. Das mag in verschiedenen Formen möglich sein, die dem Charakteristikum der Weihe in Welt zu entsprechen haben. Doch das Kriterium der Vita Communis, also des gemeinschaftlichen Lebens, wird dadurch nicht länger als wesensgemäßes Unterscheidungsmerkmal zu den Orden und Kongregationen gesehen. Es bekommt auch hier vielmehr die Aufgabe, auch für das Säkularinstitut ein, wenn auch in verschiedenen Weisen, gelebtes, aber eben unaufgebbares Merkmal zu sein. Ein Merkmal deshalb, weil es eine Garantie für das Bestehen der Berufung und darüber hinaus auch für die Existenz eines Säkularinstituts eine Rolle spielt. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, am Ende seiner Botschaft zum diesjährigen Weltgebetstag um geistliche Berufungen nimmt Papst Franziskus die Jungfrau und Gottesmutter Maria in den Blick, um den jungen Menschen Mut zuzusprechen, auf den Ruf Gottes vertrauensvoll zu antworten. So wollen wir uns heute am Ende unserer kurzen Überlegungen zu den Säkularinstituten als einer besonderen Form des geweihten Lebens in der Kirche diese Worte zu eigen machen und sie fürbittend betrachten. Der Papst spricht: Die Jungfrau Maria, Modell jeder Berufung, hat sich nicht gefürchtet, auf den Ruf des Herrn mit ihrem Fiat zu antworten. Sie begleitet und führt uns. Mit dem großherzigen Mut des Glaubens hat Maria die Freude besungen, aus sich selbst herauszugehen und Gott ihre Lebenspläne anzuvertrauen. An sie wenden wir uns, um für den Plan, den Gott für jeden von uns hat, völlig verfügbar zu sein. Und damit in uns der Wunsch, aufzubrechen und eilig zu den anderen zu gehen, stärker werde. Möge die jungfräuliche Mutter uns allen Beschützerin und Fürsprecherin sein. Ja, heilige Maria, Mutter Gottes, du Königin aller gottgeweihten Menschen und geistliche Mutter der Säkularinstitute, bitte für sie, bitte für uns.
In unserer Reihe zum Jahr des geweihten Lebens hörten Sie einen Vortrag von Professor Dr. Christoph Ohli aus Trier über die Säkularinstitute. Ein herzliches Dankeschön Ihnen, Professor Ohli, für Ihre Ausführungen. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, noch anrufen möchten, Professor Ohli ist live mit uns verbunden und Sie können jetzt anrufen, um ihm vielleicht Fragen zu stellen zum Thema Säkularinstitute im geweihten Leben. Dann können Sie das jetzt tun. Sie können jetzt anrufen unter 089 517 008 008. Ich wiederhole noch einmal die Nummer von Radio Horeb: 089 517 008 008. Wenn Sie Nachfragen haben, dann sind die jetzt herzlich willkommen in der Sendung Jahr des geweihten Lebens, die Säkularinstitute. In unserer Reihe zum Jahr des geweihten Lebens haben wir heute gesprochen über die Säkularinstitute. Professor Dr. Christoph Ohli aus Trier hat uns dargelegt, was ein Säkularinstitut ist und das geweihte Leben im Säkularinstitut bedeutet. Nochmals ein Dankeschön dafür. Und ich begrüße nun Frau Holme. Sie ruft uns aus Zusmarschhausen an. Das liegt bei Augsburg. Grüße Sie, Frau Holme.
Grüß Gott. Ich habe eigentlich eine Gretchenfrage. Wenn bei den Säkularinstituten die Mitglieder einem Beruf nachgehen, wie schaut das dann mit den Finanzen aus? Weil das ist für jede Gemeinschaft eigentlich wesentlich. Wie gehe ich mit dem ungerechten Mammon um? Das wäre meine Frage.
Ja. Professor Ohli.
Das Nachgehen in einem weltlichen Beruf trägt zum Unterhalt des Säkularinstituts bei. Also Sie haben meistens dann eine Niederlassung oder wie in dem Fall des zweiten Instituts, das ich Ihnen vorgestellt habe, der Crusadas de Santa Maria, ist es so, dass Sie ein Studentinnenwohnheim leiten, um auch entsprechende geistliche Hilfen zur Verfügung zu stellen. So ein Haus muss unterhalten werden. Und alles, was ein weltlicher Beruf einbringt, wird dann der Gemeinschaft zur Verfügung gestellt, sodass also solche, wenn Sie so wollen, Projekte des Apostolats, der Evangelisierung, der Verkündigung des Glaubens unterstützt werden können. Sie selbst persönlich führen ein Leben in Armut. Also Sie haben nicht den Anspruch auf irgendeinen Besitz, sondern bekommen das, was zum notwendigen Lebensunterhalt oder zur Lebensführung angeschafft werden muss, dann zur Verfügung gestellt. Ist also für die Gemeinschaft letztlich eingeholt, was ein weltlicher Beruf dann an Gehalt mit sich bringt.
Herzlichen Dank. Ja. Ich habe mir das schon gedacht, aber ich wollte es genau wissen. Auch herzlichen Dank für Ihren guten Vortrag. Ich meine immer, meine katholische Kirche zu kennen, aber da tun Sie doch noch gewaltige Lücken auf. Dankeschön.
Dankeschön, Frau Holme, für Ihren Anruf und alles Gute Ihnen. Und es ruft uns nun auch Frau Turber an aus Feldkirchen in der Nähe von München. Grüße Sie, Frau Turber.
Grüß Gott zusammen. Herr Professor Ohli, vielen Dank für Ihren heutigen Vortrag und auch die anderen, die ich immer mit großer Begeisterung höre. Ich habe einmal eine Stimme gehört, eine Sprecherin eines Säkularinstitutes aus Israel. Und die hat gesagt, sie sind so dankbar, dass sie in Israel so gleichberechtigt leben dürfen. Und ich habe aber nicht mitgekriegt, was das für ein Säkularinstitut war in Israel.
Professor Ulrich.
Da müsste ich auch nachschauen. Das war, es gibt ja so ca. 200 Säkularinstitute in der Welt, die ich natürlich auch nicht alle kenne. Da müsste man genau noch mal konkret nachschauen. Nur, Sie sprechen damit einen Punkt an, der eben wichtig ist für ein Säkularinstitut, egal welcher Prägung. Dadurch, dass das Mitglied eines Säkularinstituts keinen Habit trägt, also kein äußeres erkennbares Ordenskleid, wenn wir so wollen, ist das aufgrund der zivilen Kleidung natürlich auch in dem Sinne leichter, in Bereiche der Gesellschaft, der Kultur, der Wirtschaft, der Politik einzudringen und im Verständnis des Sauerteiges durch die eigene konkrete Person das Evangelium zu verkünden, als wenn ich ein äußeres Erkennungsmerkmal trage, was bei dem einen oder anderen zu Schwierigkeiten führen kann. Und das zeichnet eben in der Regel das Säkularinstitut aus, dass man diese Weihe ganz in der Welt lebt, unter den Bedingungen der Welt und sich trotzdem als Säkularinstitut, als Sauerteig in der Welt versteht, um das Evangelium zu verkünden. Vielleicht noch der eine Hinweis, das finde ich immer sehr schön, der Gründer der Crusadas de Santa Maria hat gesagt, auch wenn die Crusada keinen Habit trägt, sie trägt den Habit der Freude. Also an ihrem Verhalten, an ihrem Denken, an ihren charakterlichen Eigenschaften soll die Freude des Glaubens spürbar und sichtbar werden. Und das kann vielleicht manchmal eindringlicher oder bewegender sein als ein äußeres Ordenskleid, das ich trage, ohne das eine vom anderen irgendwie abgrenzen zu wollen. Ja.
Ich habe auch gedacht, es ist gut, sie sind dankbar. Und dankbare Menschen sind meistens auch glückliche Menschen.
Das sollte in der Regel so sein, ja.
Während andere, die leben auch dort unter Gleichberechtigung, aber sind überhaupt nicht dankbar. Mhm. Es ist immer sehr schön, wenn man auf dankbare Menschen stößt.
Das ist wahr. Mhm. Ja,
vielen Dank nochmals.
Gerne. Dankeschön Danke Ihnen, Frau Turba, für Ihren Anruf. Dankeschön. Herr Professor Uli, man spürt, dass die Säkularinstitute doch eine Form des geweihten Lebens ist, die irgendwie wirklich den Sauerteig in dieser Welt leben kann. Nicht, dass also das Christentum wirklich als Sauerteig auch in die moderne Welt tragen kann. Ist es eigentlich so, dass die Kirche doch ein Weilchen gebraucht hat, um solche Lebensformen auch wirklich als eine Berufungsform zu sehen? Ich denke da jetzt zum Beispiel, mir fiel das ein, nach dem, was Sie erzählt haben, alles, dass zum Beispiel die Congregatio Jesu, also die früher die englischen Fräulein hießen, ich glaube, denen schwebte damals in den Anfang doch auch schon mal sowas Ähnliches vor, aber das war damals noch nicht möglich, nicht?
Nein, das war die Maria Wort am Anfang mit ihrem Charisma. Da sagt man, das ist eigentlich die erste, die so diesen Gedanken eines Säkularinstituts verspürt hat. Aber die Zeit, das kann man ja heute bedauern oder kann man auch kritisieren, aber ich glaube, das steht uns nicht zu. Jede Zeit reagiert da auch anders. Nur es braucht auch Zeit, bis so ein Gedanke reifen kann. Ich vergleiche das oft gern mit dem berühmten Senfkorn, überhaupt mit einem Samenkorn. Das wird in die Erde gelegt und dann wächst es mit der Zeit. Es braucht eine Zeit, bis es dann zum Baum geworden ist oder zum großen Strauch. Und so ist das auch mit solch einem Urgedanken eines Charismas, der damals da war und der in der damaligen Zeit einfach nicht reif genug war, um umgesetzt zu werden. Das hat eine Zeit und hat auch lange gebraucht, aber es kommt. Und deswegen die Perspektive, ein bisschen in größeren Zeiträumen zu denken.
Und vielleicht braucht es auch dieser Pionierinnen sozusagen, wie eben Maria Ward oder Angela Merici oder so, die damals schon diesen Gedanken versucht haben zu leben, soweit es ging, um dann dem Samenkorn nach und nach zur Reife zu verhelfen. Ja. Vielleicht hat man damals auch noch die Gefahren gesehen, die eben mit einem Leben in der Welt verbunden sein könnten. Vielleicht wäre es damals auch einfach noch ungewöhnlicher gewesen. Auch eine Frau lebte ja nicht einfach so in der Welt normalerweise, wie das heute einfach ganz üblich ist, nicht? Deshalb vielleicht auch.
In der damaligen Zeit bedeutete vor allen Dingen natürlich auch das Ordenskleid auch Schutz. Während die Frau, die in der Welt lebte und versuchte dann eine Weihe, eine geistliche Berufung zu leben, sicherlich größeren Gefahren ausgesetzt gewesen wäre. Wobei das heute sicherlich nicht leichter ist, da auch die Gefahren in unserer Zeit sind, wenn man versucht, eine Berufung ganz in der Welt zu leben, nicht gering. Deswegen auch dieser Gedanke, in die geistliche Familie zurückzukehren, sich durch das gemeinsame Gebet, die Sakramente und ja, das gegenseitig zu stärken und auch ja, in der Treue festzuhalten. Das ist schon wichtig.
In der Kirche wird in weiteren, größeren Zeiträumen gedacht als in unserer modernen Zeit. Das sind die Säkularinstitute sind ein Zeichen dafür. Sie sind über lange Zeit gereift als Gedanke und dann jetzt wirklich geworden, eine Antwort auch auf die Anforderungen der modernen Zeit, in einem geweihten Leben in der Welt Christus nachzufolgen. Vielen herzlichen Dank, Professor Oli, für Ihre Darstellung des Themas zum Jahr des geweihten Lebens. Vielen herzlichen Dank.
Gerne.
Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, die Sendung noch einmal hören möchten, können Sie in den Podcast von Radio Horeb schauen, www.horeb.org, oder Sie rufen beim CD-Dienst an 08328 921 120. Da gibt es die ganze Serie auch in den früheren Folgen schon auch zu bestellen. Professor Uli, ich verabschiede mich von Ihnen und von allen Hörerinnen und Hörern. Ich bin Gabi Fröhlich und wir bitten Sie noch um Ihren priesterlichen Segen.
Gerne. Auf die Fürsprache der Jungfrau und Gottesmutter Maria, des heiligen Josef, des heiligen Johannes Paulus II. Und aller Heiligen und Seligen, aller Engel und Erzengel, segne euch der allmächtige und gute Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.